Moin Michi.
Moin Sobi.
Michi, wir müssen reden.
Worüber?
Lass uns über Faustball reden.
Sehr gerne.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit Matthias Sobotka und Uli Pott.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer des So Podcast. Wir begrüßen euch zur neuen Folge des Lüneburger Sportpodcast. Und ja, heute ist Uli nicht am Start. Allerdings nicht, wie ihr vielleicht denken mögt, weil er Urlaub hat oder ähnliches, sondern weil er hier heute im Hause eine andere Aufgabe hatte, die parallel zum Podcast lief und die sich nicht verschieben ließ. Das ist aber überhaupt gar kein Problem, denn wir haben wirklich wieder einen tollen Gast, wie ich finde, auf den ich mich sehr freue. Als Uli und ich mal so eine Liste gemacht haben an potenziellen Gästen, die wir bei uns hier im Podcast begrüßen könnten, stand ihr Name gleich mit ganz vorne auf der Liste. Und ich werde sie euch jetzt einmal kurz vorstellen. Wenn Sie sich auf den Marktplatz stellen, die Liste Ihrer Erfolge verlesen und dann laut fragen würde, wer bietet mehr? Es wäre mucksmäuschenstill und sie wäre ruckzuck allein auf dem Platz. Natürlich tut sie das nicht, denn dafür ist sie viel zu bescheiden. Dafür machen wir das jetzt mal für Sie. Sie ist Deutsche Meisterin, Europameisterin, Europacup-Finalistin, Weltmeisterin, Goldmedaillengewinnerin bei den World Games, den Weltspielen der nicht-olympischen Sportarten und Trägerin des Silbernen Lorbeerblattes, der höchsten Sportauszeichnung, die man in der Bundesrepublik Deutschland bekommen kann. Sie ist eine der, wenn nicht die erfolgreichste Sportlerin aller Zeiten aus der Region Lüneburg, die Badewiger Faustball-Nationalspielerin Michaela Griwatz. Und heute ist sie hier. Herzlich willkommen, liebe Michaela. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Michaela, du hattest ein ereignisreiches, wahrscheinlich auch recht hektisches Faustballwochenende, überraschenderweise mal wieder. Und hast die halbe Nacht auf der Straße verbracht. Du kommst frisch aus Uetisheim in Baden-Württemberg zurück. Erzähl uns mal, was los war, wo du gespielt hast.
Ja, es war in der Tat recht aufregend und hektisch. Ich hatte ja deutsche Meisterschaften in Uetisheim. Für mich auch ein Ort, in dem ich vorher noch nie war. Auch für mich eine neue Halle, im wahrsten Sinne des Wortes neu. Die stand wirklich noch nicht so lange dort. Ja, spielerisch war es ausbaufähig, sagen wir es mal so. Aber man muss auch dazu sagen, wir haben einen kleinen Umbruch bei uns derzeit. Eine ja langjährige Angreiferin von uns ist jetzt ausgewandert und wird jetzt von jungen Spielerinnen quasi kompensiert, die jetzt gerade ihre ersten Einsätze bei der Deutschen Meisterschaft hatten, was total toll ist, dass das jetzt schon so früh passiert ist und wir auch gemeinschaftlich das geschafft haben in der Saison, diese Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu erlangen. Aber man einfach auch merkt, dass da noch ja, Arbeit vor uns liegt.
Man muss dazu sagen, du spielst nach wie vor für den Aalhorner SV.
Ja.
Und mit dem Aalhorner SV aus dem Landkreis Oldenburg, Großenkneten, die legendäre NDW-Band Trio, war da mal beheimatet. Da stammt daher, die Älteren von uns werden sich erinnern. Also im Aalhorner SV spielst du nach wie vor und mit dieser Mannschaft warst du in Uetisheim. Ja, wie ist es insgesamt gelaufen? Du hast gesagt, ausbaufähig. Das heißt konkret was?
Ja, also wir haben am zweiten Tag noch gespielt. Das war unser kleines Ziel auch, welches wir uns gesetzt haben. Dafür mussten wir am Samstag das erste Spiel unbedingt gewinnen, haben gegen den Gastgeber, dem TSV Uetisheim, gegenübergestanden und haben uns einem ziemlich harten Kampf dann doch den Sieg geholt. Letztendlich 3-2 gewonnen. Ja, dann die anderen beiden Spiele waren... Also das zweite Vorrundenspiel, das war nicht mehr so schön. Da war einfach die Luft raus, dieses anstrengende Spiel um 14.30 Uhr. Also erstmal den ganzen Tag warten zu müssen, die anstrengende Anreise. Dann gegen die Heimmannschaft, die sich wirklich extrem gewehrt hat.
Eine Frechheit,
ja, eine Frechheit. Unfassbar, dass die das gemacht haben. Ja, und wir mussten da echt alle Körner reinlegen. Und dann hat man das am Abend echt gemerkt, dass wir einen relativ kleinen Kader haben und da die Körner dann doch schon ein bisschen ja, weniger wurden. Wir haben dann zumindest noch mal so ein bisschen zusammengefunden, dass wir nicht ganz katastrophal vom Feld gehen, aber ja, es war klar, dass irgendwie eine Leistungssteigerung stattfinden muss, damit man irgendwie am Sonntag bestehen kann. Wobei man dann auch schon wusste, okay, wir spielen gegen den TV Jahn Schneverding, den amtierenden deutschen Meister. Das wird schon eine harte Nuss.
Ja. Und die war es dann offenbar auch, ne?
Ja, die sind letztendlich auch deutscher Meister geworden, auch zu Recht und auch, aber auch ein bisschen überraschend, weil man eigentlich damit gerechnet hat, dass eine andere Mannschaft aus dem Süden, der TSV Dennach, da die jetzt auch gerade Europapokalsieger geworden sind, so gut drauf sind, dass die das machen werden. Ich glaube, die wenigsten hätten auf das Pferd, auf ein anderes Pferd gesetzt. Sodass man schon auch noch in das Spiel reingegangen ist, weil wir in der Saison auch einmal gegen Schneverding gewonnen haben, einmal knapp verloren haben, dass man sagt, okay, vielleicht ist ja doch noch was drin. Aber man merkt dann diese Atmosphäre, dieses auf dem Punkt Dasein. Es geht ja jetzt oder gar nicht. Und da fehlt vielleicht auch dem einen oder anderen noch die Erfahrung. Und das ist das Schöne, dass wir die jetzt alle gemeinsam machen konnten und in der Mannschaft eben mit dem Alon SV noch mal weiter zusammenwachsen konnten. Und die Mädels haben das großartig gemacht. Also das will ich überhaupt nicht schmälern. Deren Leistung war für dieses ganze Feeling, was da ist, diesen Druck, den man irgendwie bestehen muss und auch den eigenen Anspruch, weil jeder von uns, ich glaube, viele, die mich kennen, wissen, dass ich einen hohen Anspruch an mich selbst habe, aber was auch gerade unsere Küken, die irgendwie 18, 19 sind, schon für einen Anspruch an sich selbst haben, ist manchmal gar nicht auszumalen. Und das ist, dem Druck standhalten zu können, ist die größte Hürde. Und das haben sie gut gemeistert und wir haben dann ein viel, viel besseres Spiel am zweiten Tag gemacht als an dem ersten Tag. Und von daher können wir da auch stolz drauf sein und wir wissen, was wir machen müssen, damit es dann noch weiter nach oben geht.
Ja. Ihr seid am Ende, glaube ich, Vierter geworden.
Dann, genau, ne? Wir sind dann Vierter geworden. Wir haben dann im Spiel um Platz 3 gegen den TSV Kalf gespielt. Auch eine Stuttgarter Mannschaft mit sehr lautstarken Fans, was schon auch klasse war. Irgendwie, ich finde es immer schön, wenn Zuschauer dabei sind, ihre Mannschaften anfeuern. Und das war schon beeindruckend. Die haben sehr gut gespielt. Wir hatten leider dann auch wieder, wir haben in einem Satz dann 8-1 geführt und geben den Satz dann doch wieder ab, weil dann einfach die Konstanz noch nicht da ist. Wir kommen dann nicht von der Angabe weg. Und das fehlt einfach noch ein bisschen. Ich bin mir aber zu 1000% sicher, dass das in den nächsten Jahren immer besser sein wird. Und ich bin ganz glücklich, dass wir die Küken jetzt da vorne langsam einsetzen. Auch wenn mir meine Imke, die mich jetzt die letzten 3 Jahre ja da auch immer begleitet hat, schon ein bisschen fehlt.
Das ist die Spielerin, die ausgewandert ist, ja?
Ja.
Wo ging's denn hin?
Amerika tatsächlich. Tennessee, Nashville. Und wir haben auch am Samstagabend dann nochmal einen schönen
Country-Abend gemacht, ja.
Ja, genau. So ungefähr. Wir haben noch einen Videochat dann mit ihr gemacht und haben dann, hat uns nochmal motivierende Worte zukommen lassen. Das war schon echt schön und das war auch für die Jungspielerin echt richtig gut und auch für mich. Also ich merke dann immer, wenn so routinierte Spielerinnen nochmal einen Tipp geben, das hilft mir auch und ja, das war schön.
Jetzt ist erstmal wahrscheinlich im Moment Pause bis zum Beginn der Feldsaison, obwohl ich sehe an deiner Reaktion, so viel Pause wird es gar nicht sein. Was kommt als nächstes?
Ja, es steht Ende April schon das nächste Länderspiel an, sodass ich jetzt nicht ganz so viel Pause machen werde. Ich gönne mir jetzt, ich schätze mal eine Woche.
Nein, Mensch.
Ja.
Ich bin schockiert.
Ja, unfassbar, ne, dass man sich keine Regeneration gönnt. Ja. Aber das ist das Problem, oder was heißt das Problem? Das ist eben die Herausforderung beim Faustball, dass wir quasi zwei Sportarten in einer haben. Wir haben eine Feldsaison, wir haben eine Hallensaison und die sind relativ nah beieinander. Jetzt ist gerade die Hallensaison beendet, beziehungsweise die Männer spielen ja auch nächste Woche noch die deutschen Meisterschaften. Und dann geht es dann Anfang Mai, ich glaube das erste Maiwochenende ist dann schon wieder erster Spieltag. Das heißt vorher noch Vorbereitungsturniere, Länderspiel. Also ganz so viel Regenerationszeit wird es nicht geben. Ich habe mir jetzt eine Woche Urlaub noch eingeplant für Anfang April. Da werde ich einmal wegfliegen, aber ich habe natürlich auch das Hotel so ausgesucht, dass ein Fitnessstudio vor Ort ist und
Die kluge Frau baut vor.
Ja, oder? Oder ein bisschen so Faustball am Strand. Das Problem ist ja einfach, dass der Ball nicht aufkommen darf. Aber vielleicht finde ich ja ein paar Verrückte, die mal Faustball ausprobieren wollen dort.
Wo geht's hin?
Nach Ägypten geht es. Ja, ich wollte nicht ganz so weit wegfliegen.
Ach, nicht ganz so weit. Oh, geht ja.
Ja, ich wollte ja auch Wärme haben.
Ja.
Und da ich weiß, dass ich diesen Sommer definitiv keine Zeit haben werde, irgendwo hinzufliegen, was ein bisschen näher dran ist und ich auch keine Urlaubstage mehr habe, die gehen nämlich überwiegend für den Fußballsport drauf, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als irgendwie das nächste wärmste Urlaubsziel zu nehmen, auch wenn das immer so ein bisschen schwierig ist. Man hat ja so sein Gewissen auch ein bisschen im Gepäck. Aber ja, dadurch, dass ich weiß, dass wenn ich zu Hause bin, ich nicht mal die Sachen liegen lasse.
Ja.
Und dann ist es doch wieder der Weg in die Sporthalle oder der Weg auf den Fußballplatz oder der Weg in eine Jugendgruppe und trainiere, dass ich die trainiere oder Arbeit oder dies oder das. Das heißt, ich muss wirklich, um mal zu regenerieren, wegfliegen.
Es besteht kein Rechtfertigungszwang. Es ist alles in Ordnung.
Ja, ich komme mal da rein.
Auch bei Ägypten kannst du dich dann auch gerne nochmal bei Uli, kannst du dir da gerne ein paar Tipps holen. Der war gerade da.
Ach, echt?
Ja, und ist sehr begeistert.
War schön.
Gekommen.
Und hoffentlich brutzebraun. Also meine Hoffnung ist, dass ich dieses Jahr wirklich braun gebrannt in die Feldsaison starte und nicht immer wie so ein Käse da stehe. Das sieht nämlich am Anfang echt blöd aus.
Okay, gut. Wir werden die Streams verfolgen und die Pressebilder dazu
bitte
auswerten.
Anfang der Saison dürfen nur noch Bilder gemacht werden, danach nicht mehr.
Alles klar, gut. Ja, man darf also gespannt sein. Die Ziele mit dem Aalhorner SV, vielleicht kannst du die noch ganz kurz umreißen in der Feldsaison dann?
Ja, ist ähnlich wie in der Halle. Eigentlich müssen wir erstmal noch zusammenfinden. Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut gezeigt, dass wir diesen Umbruch irgendwie gemeinsam meistern können. Es war auch in der Hallensaison nicht das Ziel, zur deutschen Meisterschaft zu kommen, sondern eigentlich eher die Klasse zu halten. Es war so eine total verrückte Saison. Am Ende standen wir auf Platz 2, womit wir jetzt auch nicht gerechnet haben. Und in der Feldsaison wird sich auch die Mannschaftskonstellation generell in der Liga nochmal wieder ein bisschen verändern. Es gibt auch in allen anderen Mannschaften Veränderungen. Wird man mal sehen, wie sich die anderen Teams auf uns einstellen. Und ja, die deutsche Meisterschaft wird im Süden sein. Das heißt, es kommen wieder 3 Mannschaften weiter. Das ist für uns im Norden dann auch mal ganz nett, weil sonst haben wir uns die letzten Jahre immer um die ersten beiden Plätze prügeln müssen. Und wir waren sehr oft am Zweifeln, dass das irgendwie noch klappt. Oder es war dann auch sehr eng. Ich glaube, wir haben 2 Jahre hintereinander nur mit einem Satz besser dann die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft geschafft. Und von daher, ich würde sagen, es ist jetzt erstmal Mittelfeld angepeilt. Und wenn das gut funktioniert und wir an unseren Hausaufgaben fleißig arbeiten, dann ist auch ein bisschen Luft nach oben, hoffe ich.
Prima. Begonnen hat deine große Faustballkarriere natürlich bei deinem Heimat- und Herzensverein, dem TSV Badowiek, ein Verein, der eine große Faustballtradition hat.
Ja.
Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem Werdegang beim TSV.
Ja, also ich habe da eigentlich in den Kinderschuhen gestartet. Ne? Also ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, 24 Jahre, 23, 24 Jahre oder so Faustball. Ich habe in Badowiek angefangen. Ich bin, da war ich noch nicht mal ein Jahr alt, bin beim TSV dann quasi eingetreten. Natürlich über meine Mama. Ich konnte den Vertrag noch nicht selber abschließen, logischerweise.
Nicht?
Dann erstmal, nee.
Mensch.
Also es gab noch nicht mal Schuhe in meiner Größe. Also, ja, und habe dann erstmal als Klassiker Mutter-Vater-Kind-Touren und dann in die Turnschiene. Und dann ging es aber auch schnell in Richtung Ballsport. Und dann habe ich Kunsttouren und Faustball zeitgleich nebeneinander gemacht. Das ist dann oft so gewesen, nach der Schule ab in die Turnhalle, erstmal dort Kunsttouren machen, dann geht's rüber zum Faustball. Zwischendurch hat meine Mama mir dann irgendwie Essen noch dahin gebracht, dass ich dann doch noch mal was esse. Schule war dann, ja.
Musste auch sein, ja.
Ja, genau. War irgendwie das Übel, was nebenher lief. Der Fokus war dann auf Faustball und ja, den TSV Badowiek. Ja, und dann ging das eigentlich recht früh los, so mit 5 Jahren, 6 Jahren F-Jugend. Und ich hatte das Glück, dass ich dort dann auch immer schon mal eine Jugend höher spielen durfte, weil ich dann recht gut war und meine Schwester auch schon gespielt hat. Und mein Papa, meine Mama dort dann auch als Trainer tätig waren. Und ich dann einfach so viel trainieren konnte, wie ich lustig war. Und dann,
das war wahrscheinlich viel, sehr viel.
Ja, es ging, glaube ich, am Anfang noch. Ich glaube, es waren 2 oder 3 Mal die Woche dann. Aber vielleicht für so einen Zwerg dann doch recht viel. Ich kann das immer nicht so einschätzen, wie das bei anderen läuft. Das war auch ohnehin immer so, dass da bin ich auch ganz dankbar drüber. Das habe ich auch bis heute irgendwie beibehalten, weil meine Eltern da auch immer drauf geachtet haben, dass ich bei mir bin und nicht immer schaue, was andere machen, sondern auch schon in den Kinderschuhen so, ich muss besser werden. Nur dann kannst du deiner Mannschaft helfen, nur dann kommst du voran. Und es ist eigentlich egal, ob jemand anders besser oder schlechter ist als du. Es sei denn, du kannst ihn eben mit deinem Besserwerden eben unterstützen. Mhm. Und das war irgendwie der Fokus auch schon in Kinderschuhen. Ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die ich jetzt mal so ein bisschen nach draußen tragen kann, auch an alle Eltern so. Versucht, eure Kinder zu motivieren, besser zu werden, bei sich zu bleiben und sollte doch irgendwie mal, das ist ganz normal, Neid und Missgunst irgendwie aufkommen. Versucht, mit ihnen drüber zu sprechen und immer wieder bei einem selbst zu gucken, wie kann ich das aus dem Weg, wie kann ich das aus dem Weg räumen, um ja als Mannschaft besser zu werden. Weil wenn jeder bei sich ist, dann kann eine total tolle Mannschaft entstehen, weil dann irgendwie nur die besten Eigenschaften hervorkommen. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt vielleicht schon beim Voraus ein bisschen nach außen tragen kann.
Das ist ein sehr schöner Ansatz. Was uns auch immer mal wieder zugetragen wird und was wir auch ab und zu selber erleben, wenn wir bei bestimmten Veranstaltungen sind, eigentlich sind die Jugendlichen oder die Kinder nicht das Problem.
Nee.
Also die kriegen das untereinander schon in der Regel ganz gut gemanagt.
Ja. Ja.
Auch im Umgang untereinander, im Umgang vielleicht auch mit dem Schiedsrichter oder mit den Schiedsrichterinnen. Das Problem gruppiert sich häufig um die Spielfläche herum.
Ja.
Und da sind dann manchmal Ehrgeizigkeiten, ich weiß gar nicht, gibt es das Wort, wo man sagt, Leute, haltet den Ball ein bisschen flach. Und ich finde das eine tolle Anregung, die du nennst, dem bleibt bei euch, vor allen Dingen auch bleibt, dass die Kinder bei sich bleiben, um dann entsprechend auch mannschaftstauglich zu sein, wenn man so will.
Ja, und das ist auch gar nicht,
Team Spirit und so weiter.
Ja, und das ist gar nicht nur auf die Eltern bezogen, sondern das ist auch ganz wie beim Trainer. Auch der Trainer entwickelt sich ja immer wieder weiter und hat eben da die Möglichkeit, als Vorbild voranzugehen. Und ich kenne das selber auch. Ich bin sehr emotional, was Sport angeht. Ich will auch immer gewinnen, sonst, das gehört auch irgendwie dazu. Und es ist auch nicht so, dass ich noch nie als Trainer eine gelbe Karte oder sowas bekomme, aber das, was danach passiert, wie man danach damit umgeht, wie man vielleicht dann nochmal auf den Schiedsrichter zugeht und vielleicht auch nochmal sagt so, ey, da bin ich echt ein bisschen zu doll hochgefahren. Mhm. Es tut mir leid, das sind die Emotionen gewesen. Aber das, da können wir eben als Vorbild vorangehen. Und das ist auch bei den Erwachsenen, also bei den Eltern, so, so wichtig. Man kann die Emotionen mal rauslassen und es ist auch, man kann sich auch mal drüber ärgern. Man kann auch mal zum Trainer sagen, so, warum spielt mein Kind jetzt nicht? Er ist doch so gut, weil es wäre schlimm, wenn man nicht denken würde, dass sein Kind das Beste ist. So, das ist absolut nachvollziehbar. Nur der Umgang danach und einfach auch mal so ein bisschen dieses Selbstkritische zu sehen bei sich, wie gehe ich damit um, um als Vorbild voranzugehen, dass die Kinder sich das abschauen können und dann dieses harmonische Miteinander, was harmonisches Miteinander bedeutet, auch harmonisch streiten zu können, auch harmonisch diskutieren zu können, um dann besser zu werden. So ein bisschen kabbeln sorgt auch für Ehrgeiz und ich will besser werden. Aber eben bei sich, dann muss ich nicht dafür sorgen, dass der andere schlechter wird, sondern dass ich besser werde. Ja.
Besser werden ist ein Stichwort, was ich gerne aufnehme. Irgendwann werden die jungen Flügge, um es mal so zu formulieren. Du hast dich dann auch entschieden zu wechseln, um sportlich weiterzukommen. Sag nochmal, wann war das genau? Und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, wie schwer ist dir das gefallen?
Ja, ich nehme das schon mal vorweg. Das war, glaube ich, eine der schwersten Entscheidungen, die ich in meiner sportlichen Laufbahn irgendwie hätte treffen können und müssen. Also das ist sehr, sehr emotional gewesen, auch mit einer recht langen Vorlaufzeit. Also ich habe auch mit meinen Mitspielerinnen beim TSV lange drüber gesprochen. Es war einfach so, dass es war schon auch das Sportliche, was irgendwie im Vordergrund stand und ich für mich auch gesagt habe, ich spiele Nationalmannschaft, ich muss mich auch einfach weiterentwickeln, weil das Hauptaugenmerk liegt dort darauf, auf der Entwicklung. Und ich glaube, ich bin eine der wenigen Spielerinnen, wenn nicht sogar eine, vielleicht sogar die einzige oder es wirklich ganz, ganz wenige Spielerinnen, die es geschafft haben, nicht erste Bundesliga zu spielen und trotzdem in die Nationalmannschaft zu kommen. Und da bin ich auch ganz dankbar für, weil auch meine Mannschaft beim TSV Badeweg mich dahin geführt hat. Jeder Einzelne, der da mitgewirkt hat, ob das Trainer, Spieler waren, die haben alle dafür gesorgt, dass ich am Ende die Spielerin war, die das geschafft hat. Und dieser Prozess des Wechselns war auch nicht irgendwie aufgrund von einem Abwerben oder sowas, sondern das war Teil der Entwicklung und es war auch Teil der Gespräche, die ich mit meinen Mitspielerinnen geführt habe, die zu mir kamen und auch gesagt haben, ich kann den Aufwand nicht betreiben, den du betreibst. Ich bin im Schichtdienst, ich bin Polizistin, ich bin im Schichtdienst, ich bin Krankenschwester. Manche möchten das auch einfach nicht, manche fühlen das nicht so wie ich. Ich habe da einfach immer, ich habe auch den Drang dazu, immer mehr zu wollen und dann haben wir einfach uns auch irgendwo da geeinigt, wir haben nicht genügend Angreiferinnen, um ganz oben mitzuspielen. Und immer gegen den Abstieg zu spielen, war toll, wenn man es geschafft hat. Also wenn am Ende der Saison dann da stand, du hast es geschafft, du bist weiterhin in der ersten Liga. Und das haben wir auch bis zuletzt geschafft. Also wir sind ja nicht abgestiegen und haben dann aufgehört, sondern wir haben bis zum Ende die erste Bundesliga gehalten. Aber man musste dann auch einfach realistisch sehen, es ist nicht mehr machbar, diesen Aufwand weiter zu betreiben, dass wir das da oben halten können. Und das, so Sparflamme ist nicht meins. Ich brauche ganz oder gar nicht. Und vielleicht hätte man sogar die erste Liga gehalten, aber immer so mit so einem Krampf. Und das ist auch nicht gut für ein Mannschaftsgefüge. Und ich habe meine Mitspielerin unfassbar gern. Und ich wollte auch einfach nicht, dass es am Ende dann darauf hinausläuft, dass man sich nicht im Guten trennt, sondern und ich freue mich immer noch, dass ich jeden Einzelnen von denen anrufen kann und sagen kann, Leute, ich brauche mal für unsere Damenmannschaft in Badeweg gerade irgendjemanden, der da unterstützt, sie sind nicht genug, kann irgendjemand und es findet sich immer jemand, ob das jetzt eine Janina von der Lied ist, ob das eine Kim Reukauf ist, irgendjemand tritt immer auf und sagt, ja, okay, dann fahre ich nochmal mit den Mädels und da profitieren auch die jungen Spielerinnen gerade extrem von und das ist ein sehr emotionales Thema und auch für mich da sehr emotional gewesen, weil auch von außen kriegt man gar nicht so viel mit. Das ist dann eher so, ja, okay, die lässt jetzt ihre Mannschaft im Stich und das habe ich ganz, ganz oft gehört und dachte, zum Glück weiß meine Mannschaft, dass es anders ist und zum Glück weiß ich auch, dass ich jetzt zum Training gehen kann, auch bei den Herren in Badeweg und die jetzt nicht sagen, geh weg, weil du hast uns hier irgendwie oder du hast deine Spielerin. So ist es überhaupt nicht. Ich bin nach wie vor, fühle ich mich gewertschätzt und auch von den anderen Mitspielerinnen, die da waren.
Man verlässt irgendwie seine Familie ein Stück weit, ne?
Ja.
Dass wenn man einen Verein, der einem so viel bedeutet und der einem auch so viel gegeben hat, das denke ich jetzt mal, darauf kommen wir aber gleich noch. Wir haben dieses Thema auch schon mal in dem einen oder anderen Gespräch gehabt, was wir im Laufe der Jahre geführt haben bei Berichterstattungen. Ich weiß von dir, dass du ein sehr heimatverbundener Mensch bist. Wie würdest du den Begriff Heimat für dich persönlich definieren?
Oh, das ist sehr, sehr schwer, weil ich glaube, dass das keine Definition dafür gibt. Das ist ein Gefühl. Also wenn ich irgendwo hinkomme und Wertschätzung erfahre und das ist auch, ich kann da sein, wie ich bin und ich muss mich jetzt nicht irgendwie verstellen, sondern irgendwie gibt es die Möglichkeit, seine Sorgen auch mal kundzutun und keiner denkt so, ja okay, was stimmt jetzt mit der nicht, sondern dann ist eher die Frage, was können wir machen, damit es ihr besser geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen dieses, nach Hause kommen, weil wenn ich nicht nach Hause komme, dann funktioniere ich. Dann weiß ich muss professionell sein. Dann kann man alles von sich wegschicken. Das kennt irgendwie jeder, ne? Jeder kann funktionieren auf Knopfdruck. Aber zu Hause oder bei der Heimat, in der Heimat, musst du nicht funktionieren, sondern da kannst du auch. Genau, da kannst du auch einfach mal.
Kannst du auch mal schwach sein.
Genau. Und das ist wirklich in Badeweg schon auch der Fall. Also ich weiß, wo ich hingehen muss, wenn ich mal irgendwie Hilfe brauche. Ich weiß, wenn ich anrufen muss, ist es immer irgendjemand zur Stelle. Ich meine, das ist ja dieses C-Wort, das lassen wir jetzt einfach mal weg. Aber wir haben ja Quarantänezeiten auch gehabt. Und wie viele Nachrichten habe ich bekommen, als ich dann das Training abgesagt habe? Sag mal, du sagst das Training nie ab. hast du Corona? So, kann ich irgendwas helfen? Brauchen deine Pferde was? Brauchst du das? Kann ich, also ich fahre morgens los, geht's dir gut? Also das ist Heimat, ne? Dass man einfach weiß, man hat seine Leute um sich, die sofort da sind, wenn man was braucht und die aber auch genau wissen, dass es andersrum so ist. Und auch nicht scheuen, mal zu fragen, ey, hast du noch mal eine Idee? Mir tut gerade das und das weh. Das hast du noch eine Expertise dafür. Und ja, das ist für mich Heimat.
Gerade weil dir dieses Heimatgefühl und dieser TSV Badeweg so wichtig sind, hast du dem Verein immer die Treue gehalten. Du bist ja nach wie vor, jetzt unabhängig vom Sportlichen als Spielerin, sondern du bist ja nach wie vor unglaublich präsent im Verein. Erzähl uns mal, was machst du da alles?
Ja, ich mache da so einige Sachen. Irgendwie habe ich ein bisschen die Möglichkeit, mich in dem Verein auszutoben. Also ich habe da so ein bisschen Narrenfreiheit auch, was auch irgendwie Teil von dem ist, was ich gerade sagte, dass man mir sehr viel Vertrauen auch gibt. Ich bin in verschiedenen Abteilungen unterwegs, natürlich im Faustball. Da trainiere ich jetzt auch seit kurzem wieder die U14, die U18 und U16 der weiblichen Jugend. Habe eine Leichtathletikgruppe während der ganzen Einschränkungen, Maßnahmen bezüglich Covid eröffnet, auch eher so aus, okay, was für eine Sportart kann man machen, was keine Gruppe ist und man darf das, da habe ich die Gruppe ins Leben gerufen und da sind jetzt immer 17, 18, 19 bis 25 Kinder zwischen 8 und 11 Jahren, dann 4- bis 6-jährigen Touren, also Ballspiel und Spaß nenne ich das immer, da so die Grunddinge erlernen die Kids, ob das jetzt mit dem Ball ist oder Grundfertigkeiten, Koordination, Beweglichkeit, Kraft, das wird so alles so ein bisschen mit integriert. Jetzt muss ich gerade überlegen, ach so, ich habe die Muttis vergessen. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, meine Fitnessgruppe, die habe ich montags immer abends, also und nachdem wir hier aufgenommen haben, werde ich da hin düsen und werde noch ein bisschen Sport mit den Muttis machen, die irgendwie nachmittags eigentlich ihre Kinder bei mir abgeliefert haben. Die Gruppe übernimmt heute zum Glück meine Mama. Danke, Mama. Das ist immer ganz schön, dass ich da auch drauf zählen kann. Und dann abends bin ich mit den Mamis da unterwegs und ja, versuche, so gut es geht, deren Fitness ja, zu steigern. Und vor allem einfach mal eine Stunde Spaß haben.
Großartig. Das hört sich wirklich danach an, dass Vereinstreue im besten Wortsinne. Und das gibt es, glaube ich, in der Form nicht mehr so häufig. Und da kann man dem TSV letztlich auch nur gratulieren, dass er jemanden wie dich hat. Kommen wir trotzdem so ein bisschen jetzt in die große, weite Welt. In die warst du ausgezogen, um Faustball-Karriere zu machen. Das ist dir sehr eindrucksvoll gelungen. Du hast aber auch, würde ich sagen, alle Ups und Downs erlebt, die man im Sport so erleben kann. Ich fange jetzt mal mit den Downs an, weil über die Ups können wir dann noch später sprechen.
Ja, dann haben wir das schon hinter uns.
Dann haben wir das hinter uns, ne? Genau. Ja.
Sind nicht so schöne Zeiten immer.
Mir fällt da ein, das ist das, was mir natürlich als erstes in den Sinn kommt, die schwere Verletzung unmittelbar vor der WM. Jetzt sagen wir nochmal, wann war das genau, in welchem Jahr?
Oh, 2018. Ja, 2018.
Das war, glaube ich, das Abschlusstraining oder ja, was war es?
Der letzte Ball im letzten Training.
Der letzte Ball im letzten Training. Na, herzlichen Glückwunsch. Du bist umgeknickt und hattest dir den Fuß gebrochen. Oder wie war es gewesen?
Ja, nee, ich hatte zwei Verletzungen. Das war 7 Wochen vor der WM, habe ich mir den Mittelfußknochen ja so abgesplittert. Das war beim Rückwärtslaufen sehr talentiert, würde ich sagen. Eigentlich kann man das gar nicht erzählen irgendwie, oder? So als Leistungssportlerin kann man nicht rückwärts laufen und bricht sich den Fuß. Naja,
wir dürfen alle auch mal schwach sein.
Genau, zum Thema Heimat. Ja, also das hat funktioniert, mit Rückwärtslaufen nicht so richtig. 7 Wochen später habe ich dann aber, also ich natürlich in Rücksprache auch immer mit den Ärzten, ich hatte leider noch einen Bone Bruise im Fuß. Also es war dann schon recht schmerzhaft, das ist ein Knochenmarködem, was recht schmerzhaft war. Aber grundsätzlich kann man damit weiter spielen. Und dann habe ich mit der Bundestrainerin, oder beziehungsweise auch die Bundestrainerin hat entschieden, wir nehmen dich trotzdem mit. Dann habe ich die Trainingseinheiten mitgemacht und ja, dann war es der letzte Ball beim letzten Training, dass ich den frontal auf die Faust bekommen habe und dann habe ich mir mein Handgelenk gebrochen.
Das Handgelenk war.
Okay. Ja, okay. Das war blöd.
Ja.
Und schmerzhaft.
Blöd, schmerzhaft, da kommt alles zusammen. Schmerzhaft im eigentlichen Wortsinn, aber wahrscheinlich auch ja, psychisch schmerzhaft. Da knüppelt man monatelang für diesen Traum. Und dann das, was ging dir durch den Kopf? Wie oft hast du innerlich Scheidenkreis geschrien? Oder auch nicht nur innerlich.
Also ich merke gerade selber in mir, dass das auch gerade nochmal so hochkommt. Also ich merke richtig, wie es
in meinem Intention. Nee,
also überhaupt nicht, es ist überhaupt nicht schlimm. Also weil auch die positiven Gefühle da gerade mit hochkommen. Denn es war so, dass es hat da ja ganz doll geregnet und so und wir sind dann duschen gegangen. Ich habe dann gemerkt, irgendwie, ich kann die Shampoo-Flasche nicht mehr öffnen, also diese Rotation im Handgelenk, das funktionierte einfach nicht mehr. Und dann bin ich raus zu unserer Physiotherapeutin und habe gesagt, weil die hatte eigentlich immer Zauberhände. Und bin hingegangen, Kerstin, ich brauche dich. Du musst das jetzt hier, das geht nicht, es ist jetzt hier nicht vorbei. Das muss. Und aber mein Körper hat so krass reagiert, auch mit Tränen. Und normalerweise kann man das irgendwie auch ein bisschen steuern. Aber da hat sie schon gesagt, so, ich kann das jetzt nicht behandeln, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und dann kamen schon auch die Tränen weiterhin. Dann habe ich mich erst gefangen und dann saß ich in Rosenheim, war es damals, ich werde es nicht vergessen, weil ich ein bisschen Kommunikationsprobleme mit den Ärzten hatte. Bayerisch liegt mir nicht so.
Hast du nicht so verstanden?
Nee, er musste, glaube ich, dreimal die Diagnose wiederholen. Und das war nicht, weil es ein Fachbegriff war.
Was sonst
gesuckt. Ja, genau. So ungefähr klang das und ich dachte, ich habe dann nur verstanden, sieht ja ganz gut aus, aber alles dahinter nicht. Und dann dachte ich so, sieht ganz gut aus, ich kann noch spielen. So, das war eigentlich mein einziger Gedanke. Und dann sagte ich, ist ein glatter Bruch, sagt meine Physiotherapeutin. Weil sie hat mich dann mit großen Augen und hat mich total mitleidig angeguckt. Ich sagte so, wieso, sieht doch gut aus, ne? Und sie hat gesagt, nee, du hast dir den Arm gebrochen. Also du kannst damit nicht spielen. Ja, und dann war es vorbei. Also dann weiß ich auch nicht mehr so viel. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich irgendwie 7 Wochen dafür gekämpft, dass ich irgendwie, ich bin mit diesem riesigen Klumpfuß, ich hatte so einen Laufschuh quasi, dass ich weiter belasten kann, bin nicht ins Fitnessstudio gefahren und habe mich da 1,5 Stunden aufs Fahrrad gesetzt. Und ob das alles sinnvoll war, mal dahingestellt, aber einfach nur mit dem Gedanken, ich will das schaffen, ich will diese Weltmeisterschaft spielen. Das ist meine erste WM. Ich will mit diesem unfassbaren Team, will ich das erleben. Und das war in dem Moment einfach, ja, da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. Und als ich dann zurück ins Hotel bin, also mit unserer Physiotherapeutin, ja, saßen die Mädels alle vorne im Foyer und haben mich angeguckt. Und dann, ja, die konnten auch nichts sagen, weil sie konnten es auch einfach nicht fassen. Es kann doch nicht sein, so kurz nacheinander. Und am Ende weiß ich auch, es war die Belastung, die dann einfach zu groß war. Ne? Das ist also mit dem Bruch und ja, nebenher trotzdem noch weiterarbeiten und ja, die Belastung war einfach zu hoch und auch der emotionale Stress, den ich mir ich kann es nicht empfehlen, ne, macht es nicht, aber so dieses, wenn das Herz so für etwas schlägt und man weiß, okay, man ist jetzt gerade irgendwie auf einem Peak seiner Leistungsfähigkeit, man weiß ja nicht, dass es danach vielleicht sogar noch besser wird und es wurde noch besser. Ich bin aus dieser Situation so viel stärker rausgekommen. Und nicht zuletzt, weil unsere Bundestrainerin etwas ganz, ganz Wichtiges zu mir gesagt hat. Als ich am nächsten Morgen nämlich auf dem Platz stand, kam sie zu mir, hat mich an die Seite geholt, hat gesagt, du, eigentlich weiß ich gar nicht, was ich zu dir sagen soll. Aber eins sage ich dir jetzt, du wirst deine Chance noch kriegen und du wirst eine WM spielen und du wirst ein WM-Finale spielen. Und dann dachte ich, okay, wenn die das sagt, wenn Silke das sagt, dann wird das so sein. Und damals wussten wir auch nicht, ob Silke weitermacht oder nicht. Aber ich wusste, wenn sie an mich glaubt, dann kann ich auch an mich glauben. Und dann werde ich das schaffen. Und ich werde jetzt, weil sie hat dann noch einen ganz wichtigen Satz gesagt und hat gesagt, du musst dich jetzt für diese WM einer neuen Rolle annehmen. Du kannst die Mannschaft auf dem Feld nicht unterstützen. Es funktioniert nicht. Aber du kannst neben dem Feld alles machen, was in deiner Macht steht. Und versuche, deine persönlichen Befindlichkeiten hinten anzustellen. Keine Frage, es ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, dafür kriegen wir jetzt von unserem Producer Sascha Schulz wieder ein E für Explicit Content reingedrückt. Verdammt. Aber das macht überhaupt nichts, alles gut.
Einmal
denn es war genau das, was du meinst.
Ja, es war wirklich
scheiße. Ja.
Blöde Situation. aber sie hat es eben dann auf den Punkt gebracht. Ich habe eine andere Rolle angenommen und ich wusste, dass jeder jeder hat auf so einer Meisterschaft mal mit sich zu tun und überlegt sich, oh, ich will mein Bestes geben, aber vielleicht klappt es gerade nicht. Und dann konnte ich in diese Rolle schlüpfen, konnte meine Zimmergenossin aufbauen, konnte ihr einfach für sie da sein oder konnte auch einfach die Zeit nutzen und auch bei physiotherapeutischen Behandlungen dabei sein und miterleben, wie eben andere Spielerinnen aufgebaut werden und konnte für mich persönlich einen Riesenschritt nach vorne machen, während es vielleicht in den Jahren davor immer noch mal auch um persönliche Befindlichkeiten ging, ne, wo man gesagt hat, ja, man selbst muss, man will jetzt besser sein. Warum darf der andere jetzt spielen, ich aber nicht oder dies oder das? Das hat gar keinen Stellenwert mehr bei mir. Darum geht es bei mir überhaupt nicht mehr, sondern es geht immer nur ums Team. Mein persönliches Befinden stelle ich hinten an, um eben das Team voranzubringen und zwar besser zu werden. Und ich konnte in dem Bereich eben extrem viel dazu lernen. Und das hat Silke sehr, 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 sehr gut und auch prägend für die nächsten Jahre gemacht.
Eine wirklich großartige Trainerin an.
Ja.
Trainerin und Pädagogin, die ja eine Situation, die eigentlich nicht zu retten war,
ja,
gerettet hat.
Ja.
Oder zumindest das Beste draus gemacht hat für das Team und für dich.
Ja, also sie hat sowohl, genau, sie hat eigentlich zwei Parteien da zusammengebracht und mit wenigen Worten, also ich habe es jetzt viel weiter ausgeführt, als quasi diese Situation da war, aber es war einfach so eindrucksvoll und es hat sich in meinen Kopf und auch irgendwie in mein Herz eingebrannt, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und das ist auch etwas, was ich, weil ich ja auch Trainerin bin, wie ich schon gesagt, bei uns in Badewiek, was ich auch versuche, an meine jungen Spielerinnen weiterzugeben. Weil gerade ja mit 16, 17, 18 spielt das eben noch mal eine größere Rolle. Und mir hat es da vielleicht noch gefehlt. Das kam dann erst mit, boah, wie alt war ich mit, wie alt war ich 2018? Das, okay, lassen wir mal aus.
Du bist jetzt 28, oder? Ja, aber, das muss man nämlich dazu sagen, weil das ist ein kleiner Running Gag zwischen uns, weil jedes Mal, wenn ich dich angerufen habe, Michaela, wie alt bist du jetzt nochmal? Und du hast in ein paar Tagen Geburtstag, stimmt's?
Ja, es stimmt.
Am 12.
Nee, 16. Nächste Woche.
Knapp vorbei. Aber ja, also dann können wir uns jetzt also ausrechnen, dann warst du 23?
Ja, 24. Ja, nee, ich muss sogar schon 24 gewesen sein. Ja, 23 stand ich das erste Mal mit dem Adler auf der Brust auf dem Feld. Mhm. Also das Jahr davor, 2017 und 2018, ja, war ich dann 24, ja. Und das hoffe ich, dass ich das den Mädels jetzt bei uns im Verein ein bisschen früher mitgeben kann, weil es einfach so, so, so wichtig ist und die Mannschaft so schnell nach vorne bringt, wenn man diese Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, beiseite räumt und als Team da steht.
Stark. Du wirst noch ein WM-Finale spielen und du wirst noch einen Titel holen. Es hat geklappt. Erzähl ein bisschen, was war das für ein Gefühl? War es dann zwei Jahre später?
Es war, glaube ich, verschoben worden. 2021.
Also es war nicht.
Oh Gott, doch 2021 hatten wir, glaube ich,
20 dann die auf 21 verschoben, ne? Kann das sein?
Ja. Ich komme mit den Jahren, man merkt schon.
Ist egal, wo war's und wie war's?
Ja, es war in Grieskirchen und ich glaube, das war das Beste, was ich fußballerisch irgendwie.
Es war in Österreich.
Ja, es war in Österreich, genau. Bis dahin irgendwie ja erlebt habe. Das war die, ich sag mal, alte Mannschaft, die alte Nationalmannschaft, die diese ganzen erfahrenen Spielerinnen dabei hatte und ja, meine Wenigkeit, ich hatte dann zwar auch schon Erfahrung, aber ich hatte nie, ich sag mal, den Stammplatz in der Starting Five. Und ja, aufgrund dieser verschiedenen Gegebenheiten, Corona etc., war es dann so, dass ein, zwei Spielerinnen nicht dabei waren, sodass da eben das kompensiert werden musste, auch in der Abwehr. Und da habe ich extrem viel Vertrauen gekriegt. Und dieses Finale werde ich, glaube ich, nie vergessen, weil ich glaube, ich kann das gar nicht so drastisch sagen, aber es war schon echt eine Abfertigung des Gegners, weil einfach alles zusammenlief und das.
Wer war denn der bedauernswerte Gegner? War es Österreich?
Es war Österreich.
Es war Österreich, ich hab's da.
Ja, muss dazu sagen, Brasilien war in dem Jahr nicht da, für die war es nicht möglich, in dem Jahr
anzureisen. Stimmt, das war wegen der ewigen Anreisekosten, ja. Corona und so weiter.
Ja, das war sehr, sehr schade, weil man möchte einfach auch immer gegen alle Mannschaften gewinnen und das war jetzt ja auch im letzten Jahr 2022 auch ersichtlich, dass Brasilien von uns auch ein sehr schwieriger Gegner auch ist. Das war schade, aber nichtsdestotrotz hat man einfach, ich glaube, es wäre auch egal gewesen, wenn man auf die andere Seite gestellt hätte. Das war wie in so einem Film. Man musste nichts sagen, sondern es hat einfach funktioniert. Jeder wusste, was der andere macht und jeder wusste, dass er zu 1000% da ist. Und war echt überragend. Also ich kann es nicht anders sagen. Also nicht meine persönliche spielerische Leistung, die war auch gut. Also ich bin mal zufrieden vom Feld gegangen, das passiert mir auch selten. Aber ich bin zufrieden nach dem Finale vom Feld gegangen und bin damals dann zu meinem Papa auch gegangen und der hat mich in den Arm genommen und hat auch gesagt, boah, das hast du echt ganz, ganz toll gemacht. Und der Bundestrainer kam zu mir und hat gesagt, so, kann ich dich jetzt zum Männernationallehrgang einladen? Und also solche Sachen, das war irgendwie ganz, ganz cool. Irgendwie sowas, hat ganz tolle Sachen gesagt, die ich auch immer wieder mitnehmen werde und die mich auch heute immer wieder motivieren, wenn es dann mal ein Tief gibt. Ja.
Aber die Bundestrainerin war noch die gleiche?
Ja.
Silke Eber?
Ja, Silke
Eber. Und wie war das dann in dem Moment, als ihr... Hattet ihr dann die Gelegenheit, das nochmal zu reflektieren, als du zu ihr gegangen bist oder sie zu dir gekommen ist? Wie war das da in dem ersten Moment?
Ja, also der letzte Punkt, das war letztendlich ein Fehler von Österreich. Also der Ball wurde in die Leine gespielt. Und witzigerweise, ich habe Videosequenzen aus dem Bereich, gar nicht aus dem Stream, sondern aus den Zuschauerrängen, die direkt an dem Feld waren. Und man sieht eben auch, wie wir danach jubeln und wie wir alle zusammenlaufen. Und da gibt es eben auch Momente, in denen man sieht, wie mich der Trainerstab in den Arm nimmt und auch Silke dann nochmal zu mir nimmt, mich wirklich herzlich drückt und mir ein, zwei Worte sagt. Und das sind auch wieder Momente, die Motivation mit sich bringen und auch Emotionen, auch jetzt gerade, wenn ich davon erzähle, das ist wirklich, das begleitet mich in meinem Alltag, auch in den schwierigen Momenten, also jetzt auch am Wochenende, jetzt bei der Deutschen Meisterschaft, das sind schwierige Momente, die da passieren. Wir gehen aufs Feld, um zu gewinnen und wir haben nicht gewonnen. Ich habe auch sicherlich nicht meine beste Leistung das ganze Wochenende gebracht, aber ich weiß, dass das geht, dass man auch aus Rückschlägen wieder nach oben kommt und das ist eben aus diesem Jubeln, aus diesen Worten, die man danach bekommt, aus diesem Satz, ich bin stolz auf dich oder das hast du richtig gut gemacht und wie du da auf der linken Seite die Bälle abwehrst, das ist krass und toll gewesen. Das ist was man immer mitnimmt bis heute und auch noch viele Jahre.
Das ist eine Entwicklung, über die man sich dann Gedanken macht in dem Moment wahrscheinlich. Und wenn man dann irgendwann mal auf dem Zimmer ist, brechen sich da wahrscheinlich sämtliche Emotionen Bahn. Ein besonderes Turnier waren sicherlich auch im vergangenen Jahr, 2022, die World Games in Birmingham, Alabama. Ja.
Sweet Home Alabama.
Sweet Home Alabama. ihr habt dort eine Erfahrung machen müssen,
die 12 Jahre lang nicht passiert ist.
Ihr habt das Spiel verloren.
Ja.
Gegen Brasilien.
Wie kann das passieren?
Ja. Man war geschockt, der deutsche Sport lag endgültig am Boden.
Nein, ja.
Kleiner Scherz. Aber nichtsdestotrotz, und ihr lagt vor allen Dingen auch im Finale 0-2 hin. Das Finale, muss man dazu sagen, war über Best of 7, also 4 Gewinnsätze.
Ja,
what happened? Und dann habt ihr es aber doch noch umgebogen.
Mhm. Ich kann genau sagen, was es ist. Wenn man Blindfisch ist wie ich bei Flutlicht, dann wird das schwierig, den Ball zu treffen.
Okay, also, gut. Habt ihr mehrere, die Flutlicht ein Problem haben? Oder?
Nee, ich weiß es nicht. Ich kann da nur von mir sprechen, aber mir fällt es immer relativ schwer. Und es war auch ein bisschen Glück um Unglück, dass unser Finale dann komplett um einen Tag verlegt wurde, weil es stand dann in den Sternen, beziehungsweise es war erst im Raum, dass wir den Abend dann doch vielleicht das Finale noch spielen könnten. Und ich dachte, bitte Taifun oder irgendwas, was hier durch die Gegend jetzt nicht nochmal Flutlicht. Das passiert ja dann einfach auch in einem, dass man dann, man verliert seit Ewigkeiten mit einer sehr guten Mannschaft ein Spiel. Man muss dazu sagen, es gab einen Umbruch in der Nationalmannschaft. Ja, große Teile waren noch dabei, aber ob das jetzt eine Stefanie Dannecker, also jetzt heißt sie anders, aber oder Theresa Schröder, die sich sehr stark verletzt hatte kurz vor den World Games, die war zwar mit dabei, die musste dann quasi die Rolle annehmen, die ich dann in Linz damals 2018 hatte. Aber es waren eben Veränderungen in der Mannschaft und wir haben sehr, sehr gute Spielerinnen und deshalb mache ich auch weiter mit der Nationalmannschaft, weil ich weiß, dass da auch sehr, sehr viel Potenzial in den Mädels, in den jungen Mädels steckt. Aber ein eingespieltes Team und dann wird das erstmal für ein Event mit wenig Spielen. Also wir hatten ja nur 3-4 Spiele irgendwie, also ganz, ganz wenig Spiele, da gibt es nicht viel Einspielzeit. Mhm. Und dann muss das auch alles funktionieren. Und dann hat man 35 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von gefühlt einfach nur nasses Handtuch. dann war das schon, da kam Brasilien ein bisschen besser mit zurecht. Ja. Komisch.
Warum auch immer.
Ja.
Ne? Ja.
Die trainieren nur bei Flutlicht.
Ja. Ja.
Die spielen eigentlich.
Und haben jeden Tag das nasse Handtuch. Ne?
Genau, also so, genau. Deshalb. Ja, es war aber schon schwierig. Also dann erstmal mit so einer Niederlage umgehen zu können. Jeder hat sich den Moment gesucht, aber wir sind eine sehr gefestigte Mannschaft, auch gerade mit den älteren Spielern, die jetzt alle ihre Karriere beendet haben nach den World Games. Ja, die haben aber dazu geführt, dass man eben ja, sich wieder hingestellt hat und dann auch erst im Halbfinale gegen Österreich nicht so gut gespielt. Also wir haben eigentlich gut gespielt, aber die haben auch viel entgegengesetzt. Die haben eben auch auf der anderen Seite sehr, sehr gut gespielt. Und wir haben nur ganz, ganz knapp gewonnen. Ja, und dass man dann im Finale 0-2 hinten liegt. Also ja, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich auf meinem Handy hatte. So, könnt ihr euch jetzt mal anstrengen? Also ich habe das ja
die
nicht
gelesen. Die sind natürlich in dem Moment alle gelesen, ja, das ist ja klar.
Also die sind alle durchgedreht zu Hause. Und ich so, ihr werdet jetzt nicht dieses Spiel verlieren. Jetzt, ihr müsst jetzt mal im Gas geben. Also ich weiß nicht, ob das hunderte Nachrichten waren, auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und es war dann echt, aber umso schöner, dass man danach dann die Nachrichten hatte. Und ich freue mich so. Und Gott sei Dank habt ihr das geschafft und ihr habt das toll gemacht. Und ja, die schwierigen Bedingungen in Birmingham spielten aber sicherlich eine Rolle. Ja.
4-2 im Finale gegen die Schweiz nach 0-2 Rückstand. Wir haben irgendwie, damals in der Berichterstattung hattest du einen Zitat gebracht, so, ich wusste, dass die nicht nochmal 2 Sätze gegen uns gewinnen. Das zeugt von einem gesunden Selbstbewusstsein, was man haben muss, um große Titel zu gewinnen. Alles in Ordnung.
Ja.
Time to write history war euer Slogan, das habt ihr geschafft. Die Geschichte wurde dann noch weitergeschrieben, und zwar in Schloss Bellevue. Ein paar Monate später wart ihr dort zu Gast mit der Nationalmannschaft. In Berlin, der Schlossherr ist ein gewisser Frank-Walter Steinmeier, seines Zeichens Bundespräsident. Der hat euch das Silberne Lorbeerblatt verliehen. Und das Silberne Lorbeerblatt ist nun wirklich etwas, davon träumen hunderttausende Sportlerinnen und Sportler in diesem Land. Du hast es, super, klasse und nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Ja, wie war das da inmitten der illustren Menschen und Sportlerinnen und Sportler dieser Welt?
Ja, es war eine andere Welt, weil gefühlt hat man die alle schon mal gesehen bei den World Games, aber irgendwie auch nicht, weil sie alle anders aussahen. Also man sah halt schick aus und nicht durchgeschwitzt und irgendwie ja in einem Trikot. Ja, es war schon aber echt eine aufregende Erfahrung. Es war sehr, sehr, sehr gut organisiert. Die Sportlerinnen und Sportler, die dort vor Ort waren.
Ist ja auch ein Präsidialamt, das muss organisiert sein.
Weiß ich jetzt nicht. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ich dachte, das läuft vielleicht anders. Aber nee, es war schon echt toll. Und ganz besonders war für mich auch eine Rede eines Kampfsportlers dort. Ich glaube, es war Jiu-Jitsu, der hat eine Rede gehalten und ich glaube, es war für gerade die Einzelsportler nochmal anders zu erfahren, wir für Deutschland. Also dieses Team der World Games zu sein und in einem Team quasi diesen Medaillenspiegel zu haben und das ja gemeinsam zu erkämpfen, dass wir da ganz oben stehen. Das war sehr, sehr schön, weil das irgendwie alle berührt hat. Und ja, das ist, glaube ich, das Emotionalste auch an Anerkennung und Wertschätzung, was ich jetzt so mal mitbekommen habe. Es war sehr, sehr aufregend und ich hatte ungefähr alle 2 Minuten Angst, dass, wenn ich da nach vorne gehe, ich irgendwie über diesen Teppich falle auf meinen hohen Schuhen. Und ja, es ist, also ja, man kriegt es hin. Aber
ist alles gut gegangen.
Ja, man hat dann vorher so eine Aufteilung gekriegt. Also, man muss sich da und da hinstellen und bloß nicht auf die Seite. Und dann steht da der Bundespräsident und da steht dann noch die
Innenministerin.
Und dann,
Frau Faeser, ja.
Ja, dann soll da aber eigentlich die Fahne sein. Und wenn man dann irgendwie da steht und sich denkt, ja, was passiert denn, wenn ich das jetzt falsch mache? Also, weiß ich nicht, was soll ich denn dann machen? Oder man hat es dann einfach vergessen, weil dann ist ja auch immer so ein Zeitraum. Und dann war es wirklich einfach super entspannt, weil der Bundespräsident sich einfach immer auf irgendeine Seite gestellt hat, weil der hat das ja nicht mitbekommen, dass das so organisiert wurde. Der Johannes B. Kerner war dort der Moderator und hat das vorher alles ganz nett gesagt. Und ja, dann hat er das irgendwie alles über den Haufen geschmissen und alle standen kreuz und quer. Das war ganz lustig, aber eigentlich war es am besten. Am Anfang hieß es ja, alle bleiben so lange stehen, es sei denn, der Bundespräsident sagt etwas anderes. Ja, ich habe das scheinbar als Einzige so wahrgenommen und auch umgesetzt, weil der Bundespräsident ist reingekommen, alle standen noch und er hat halt gesagt, ja, setzen Sie sich. Und ich rums mich direkt auf den Stuhl wieder gesetzt und alle anderen standen halt noch und haben gewartet, bis er sich auch hinsetzt. Und ich saß ja natürlich direkt hinter dem Bundespräsidenten. Der guckt mich an und sagt, ah, Sie haben es verstanden. Gut, alles richtig gemacht. Aber das war schon ja, so der Klassiker. Ich dachte erst Fettnäpfchen.
Sehr schön. Das hört sich nach einer interessanten Veranstaltung an und nach großer Wertschätzung. Du hast es gesagt. Stichwort Wertschätzung. Ich lese dir mal ein Zitat vor. Allein die Einladung ist die schönste, die ich je bekommen habe. Total edel mit dem ausgestanzten Bundesadler. Das sieht cool aus. Und trotzdem habe ich mich lange gefragt, was soll ich da, ich kleines Licht? Aber scheinbar war es doch eine große Leistung. Weißt du, wer das gesagt hat?
Ja, klingt nach mir.
Ganz genau. Nachzulesen in der LZ vom 10. September 22, Seite 25. Michaela, wir haben ja schon mal angedeutet, dass du bescheidener Mensch bist. Aber so bescheiden? Warum?
Ja.
Also, kleines Licht? Nein.
Ja, doch schon. Also, weil ich mache ja eigentlich nur das, was ich liebe. Also, ich gehe dahin, um Faustball zu spielen, um meiner Leidenschaft nachzugehen. Und ja, irgendwie hatte ich ein bisschen Glück, dass ich vielleicht noch ein bisschen Talent dazu bekommen habe und die nötige Disziplin, um das, diese ganzen tollen Erlebnisse mitmachen zu dürfen. Ich glaube aber, dass es ganz, ganz viele andere auch gibt, die sehr, sehr viel investieren und die haben nicht die Möglichkeit, warum auch immer. Also das liegt ja nicht in meiner Hand, aber irgendwie sehe ich jetzt nicht den Unterschied von mir zu denjenigen, die das auch machen. Und ja, es ist schon was ganz Besonderes. Ich habe es auch einfach in meinem Umfeld gemerkt, wie besonders das ist. Und ich dachte, ja, irgendwie, aber ich mache doch nur das, was ich liebe und was irgendwie, was ich habe ja jetzt nicht irgendwie gesagt, ja, ich mache das, um irgendwie diese Auszeichnung zu kriegen, sondern eigentlich nur, um mit meinen Freunden und mit meiner Familie irgendwie das zu machen, was wir alle cool finden und wo wir Spaß bei haben. Und ich glaube, deshalb ist das so in mir verinnerlicht, dass es irgendwie nicht so was Besonderes ist, was ich da veranstalte.
Eine schöne Erklärung. Trotzdem der Satz, den ich schon damals, ich sage mal, zumindest bemerkenswert fand und auch auf eine Weise zu scharf. Was soll ich da? Ich kleines Licht. Also ich glaube, das Licht strahlt dann doch deutlich heller.
Ja, danke. Fällt mir immer schwer, was anzunehmen, aber ja, danke.
Helles Licht beziehungsweise Spotlight, sagen wir es mal so, ist ein Punkt, der uns zum einem nächsten Thema bringt. Faustball ist jetzt medial sicher nicht so gut gestellt wie manch andere Sportarten. Ihr seid auch lupenreine Amateure. Ihr müsst wahrscheinlich meist eher noch Geld mitbringen.
Ja.
Ihr zu euren Meisterschaften beziehungsweise auch im Nationalmannschaftsbereich unterwegs seid. Zumindest während andere, die solche Erfolge vorweisen können wie du, sind bisweilen Millionäre. Kekst einen das manchmal? Also guck man manchmal, du sagst, du tust das, was du liebst und das nimmt man dir auch zu 100% ab. Und trotzdem guckt man manchmal auch so ein bisschen nach links, nach rechts, so mit einem halben Auge und sagt, boah, alter Verwalter, da steckt aber, ich sag mal, Kohle drin in der Sportart oder in der Disziplin oder im Bereich des Marketings, was auch immer.
Ja.
Oder ist es einfach das Herzblut für den Sport, den du ausübst, für dich so überragend, dass das gar kein Thema ist?
Es ist schwierig für mich zu beantworten, weil, nee, ich schaue eigentlich nicht darauf, was in anderen Sportarten bezahlt wird und gemacht wird. Denn ja, es ist Aber ich hätte ja auch was anderes machen können. Also ich hätte ja auch einen anderen Sport irgendwie ausüben können. Und das Besondere ist aber, ich habe mich für den Faustball entschieden. Und das auch, klar, auch Familie hat das ein bisschen für mich entschieden, aber ich war auf dem Turnen nicht schlecht. Musste ich mich dann entscheiden, weil der Aufwand dann zu groß wurde. Aber es gab ja überall diese Möglichkeiten, auch wenn der Turnsport jetzt nicht dafür bekannt ist, dass die Turnerinnen super viel Geld kriegen oder so. Klar, man zieht da eher so in den großen Fußball mit ab. Aber ich liebe eigentlich jeden Sport. Ich gucke mir jeden Sport auch an. Ich schaue mir auch Fußball an, ich schaue mir auch Volleyball an. Aber da schaue ich mir nicht irgendwie im Hintergrund an, wie viel verdient der eine, wie viel verdient der andere oder wo kommt der Spieler XY her. Sondern wenn mich ein Sport begeistert oder ein Spiel begeistert oder auch ein Spieler begeistert oder Spielerin begeistert, dann ist mir das egal, was die dafür verdienen. Hauptsache, ich sehe, dass da das Herzblut drin steckt und die machen das, was sie wollen. Das reicht mir. Und dann, ich selber kriege ein bisschen Geld, nicht vom Verein, sondern ich bin in der Sporthilfe und bekomme jetzt seit diesem Jahr nicht viel Geld im Monat. Also es ist, kann man ja sagen, 300 Euro. So, das ist jetzt nicht super viel, aber es ist für meine Fahrtkosten nach Ahlhorn ist das schon hilfreich, ja, ne, die anderthalb Stunden, die man da fährt. Das wird mir sonst nicht bezahlt. Das versuche ich schon aus eigener Tasche dann zu wuppen. Und da helfen diese 300 Euro eben von der Sporthilfe sehr, sehr, sehr gut. Ja, es wäre sicherlich einfacher, wenn man mehr Geld damit verdienen könnte. Aber irgendwie versuche ich mir keine Platte darum zu machen und versuche auch irgendwie meinen beruflichen Karriereweg so zu gestalten, dass ich dann nach dem Sport das auch kompensieren kann, dass ich jetzt vielleicht nicht ganz so viel Geld verdient habe und meinen Lebensstil angepasst habe.
Da kommen wir in der Tat auf einen Punkt, beruflicher Karriereweg, den du ansprichst. Du bist studierte Ernährungswissenschaftlerin und sattelst, glaube ich, gerade noch eine Ausbildung als Physiotherapeutin obendrauf. Ne? Wie weit ist das gediehen?
Ja, also ist genau richtig. Ich habe Ökotrophologie studiert, also im Bachelor, und habe dann gesagt oder auch in den Beratungen gemerkt, dass es irgendwie ganz cool wäre, wenn man noch ein bisschen bewegungstherapeutischen Aspekt mit reinbringt. Also habe mich dann dazu entschieden, die Ausbildung noch zur Physiotherapeutin zu machen. Dort bin ich jetzt, also ich habe noch anderthalb Jahre vor mir. Es ist auch anstrengend, also so zwei Jobs nebeneinander laufen zu lassen, plus den Sport, plus die ganze Jugendarbeit, plus irgendwie ja Privatleben noch unter einen Hut zu kriegen. Das ist nicht ohne. Ich weiß, wofür ich es mache. Aber ja, das ist so nicht falsch. Also das ist, glaube ich, am Ende das, weil ja, ich glaube, dass auch mein Charakter und mein Ziel gut miteinander verbindet, die Menschen zu unterstützen.
Erleben wir dann womöglich nach deiner Karriere bald dir, oder nicht bald, sondern erleben wir womöglich nach deiner Karriere die Eröffnung der Michaela Grieberts Praxis dann für Ökotrophologie und Physiotherapie.
Ja, in absolut.
Lüneburg oder in Badowieg?
Ja, in Lüneburg. Kann ich jetzt schon sagen.
Offenbar schon ein Projekt, was schon in den Planungen weiter vorangebracht wurde.
Jein, also ja, es gibt ein paar Möglichkeiten für mich dort, die Kombination in eine Praxis zu bringen. Und als Ökotrophologin arbeite ich ja jetzt auch immer noch in der Selbstständigkeit und berate insbesondere eben Sportler. Und dann, wenn die Ausbildung durch ist, ich ein bisschen Berufserfahrung da auch noch gesammelt habe, dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich da dann komplett selbstständig mache.
Ja. Prima. Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zur Nationalmannschaft. Wir hatten jetzt bereits mehrfach aufwendig recherchiert, dass du 28 Jahre alt bist. Noch 28 Jahre alt.
Ja, irgendwie klingt das mittlerweile echt alt. Also.
Uralt. Uralt.
Ja.
Du bist in der Tat eine der routinierten Spielerinnen zumindest in der Nationalmannschaft. Wie geht das, oder was glaubst du, wie geht das mit dir in der Nationalmannschaft weiter? Hast du dir, du musst dir ja deinen Platz auch immer wieder hart erkämpfen, der wird dir ja nicht geschenkt. Da kommen natürlich junge Spielerinnen, die auch Ansprüche haben und die Ziele haben. Hast du dir sowas wie eine Marke gesetzt, so nach dem Motto, bepreise ich oder ich spinne jetzt nur rum oder bis zu dem und dem Turnier, das will ich noch machen? oder ist es eine Sache, die irgendwann mal aus einer anderen Perspektive entschieden wird?
Ja, ich habe es gerade ja bei ganz vielen Mitspielerinnen erlebt aus der Nationalmannschaft, die jetzt ihre Karriere beendet haben. Und die haben das gemacht, dass sie quasi am höchsten Punkt ihrer Karriere dann beendet haben und gesagt haben, so jetzt nach den World Games, jetzt habe ich dieses riesige Turnier nochmal miterlebt, dann höre ich auf. Natürlich wurde ich auch sehr, sehr oft gefragt, ob ich aufhöre, weil ich ja auch jetzt schon einige Titel irgendwie miterlebt habe, die World Games miterlebt habe. Und ja, aber irgendwie fühle ich mich, glaube ich, jünger, als ich bin.
Eine 28-Jährige.
Ja, aber ich glaube, es gibt einfach Menschen, die mit 28 schon an einem anderen Punkt stehen. Also klar, Familienplanung etc. hat es einen anderen Stellenwert als vielleicht bei mir jetzt gerade. Mhm. Und von daher, ja, ich musste auch für diese Förderung, die ich ja bekomme, auch mir Gedanken darüber machen, wie lange will ich das eigentlich noch machen? Und da sind Jüngere, die auch wirklich an der Tür klopfen und die mich immer wieder fordern, besser zu werden. Und ich merke, solange ich merke, dass ich noch besser werden kann, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Wenn ich merke, dass ich am Ende angekommen bin und ich mich nicht mehr entwickeln kann, dann ist es für mich der Punkt aufzuhören. Dann ist für mich ein Karriereende sinnvoll. Aber es gibt ja so viele Bereiche, in denen man sich weiterentwickeln kann. Das ist ja nicht nur der athletische Bereich, sondern das ist eben auch der persönliche Bereich oder ja, die verschiedenen Rollen anzunehmen. Und vielleicht bin ich irgendwann nicht mehr dabei und spiele auf dem Feld gerade, sondern bin halt wirklich der Joker und stehe daneben und kann aber vielleicht die jungen Spielerinnen eben aufgrund der Erfahrung dahin bringen, dass sie die Spiele dann absolvieren und rocken. Und ich kann das eigentlich nicht beantworten. Ich weiß, dass dass 2025 wahrscheinlich in Chengdu, also in China, noch die World Games wieder stattfinden. Vielleicht dürfen wir Frauen wieder teilnehmen, vielleicht auch nicht, wir werden es erleben. Aber das wäre gegebenenfalls nochmal so eine Marke, die man sich setzen könnte. Ich denke aber ehrlich gesagt eher von Lehrgang zu Lehrgang und das mache ich seit Jahren. Ich habe nie das Gefühl, dass ich immer dabei bin. Also das wäre auch falsch. Also das ist nicht so. Ich muss mir jedes Mal wieder den Allerwertesten aufbeißen, um jetzt nicht wieder irgendein böses Wort hier zu sagen.
Das E haben wir eh schon. Alles ja, gut. Michaela, bis hierher ganz, ganz herzlichen Dank für deine sehr, sehr ehrlichen und vor allen Dingen auch sehr emotionalen Worte.
Ja, sehr gerne. Aber sag mal, fehlt nicht noch was?
Fehlt nicht noch was? Ach ja, ja, da fehlt noch was.
Ja, jetzt auf einmal bin ich hier gefragt. Ja gut, dann gibt's jetzt die Werbung. Unser Podcast wird präsentiert von Intersport Friedrich. Deine erste Anlaufstelle in Lüneburg für die perfekte Sportausrüstung.
So, wäre das mit der Werbung also auch geklärt. Danke, dass du mich erinnert hast, Michaela.
Gerne.
Wir machen weiter mit einer Rubrik.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, in unserer Veranstaltungsrubrik haben wir heute mal einen O-Ton und den hören wir uns mal eben an.
Moin, hier ist Niklas Tran, Torwart von Ersten Herren des HV Lüneburg. Ja, und diesen Samstag steht eine sehr wichtiges Spiel für uns an. Der Tabellenerste aus Achim kommt, der noch ungeschlagene Tabellenerste. Jetzt haben wir zwar leider letzten Samstag verloren, aber trotzdem müssen wir jetzt unsere Hausaufgaben machen. Und da zu zählen natürlich auch Achim schlagen. Und da würden wir uns über jeden Zuschauer freuen, der am Samstag jetzt um 19.30 Uhr in die Halle kommt. Wir sehen uns dann.
Ja, ihr habt Niklas Tran gehört, Torhüter des HV Lüneburg. Es gab jetzt für die Lüneburger Landesliga-Handballer eine Niederlage in Fredenbeck. Man muss leider sagen, dass die Chancen auf den Titel dadurch ziemlich gesunken sind. Aber das soll keine Entschuldigung sein, nicht am Samstag um 19.30 Uhr in die Sporthalle Oede mitzugehen. Denn großartiger Handball wird trotzdem dort gespielt werden. Spitzenspiel Erster gegen Zweiter. Achim Baden kommt, wird den HVL herausfordern, beziehungsweise umgekehrt, der HVL wird den Spitzenreiter herausfordern und will unbedingt zumindest dieses Spiel gewinnen. Und frühes Erscheinen lohnt sich, denn bei 300 Zuschauern ist in der Oedemer Halle Schluss, wie ihr wisst. Eine zweite Sache, der Adendorfer EC geht in die finale Phase seiner Saison. Die Playoffs stehen an, das Halbfinale am 10. März, Freitag in Braunlage, ist das Playoff-Hinspiel Und dann am Sonntag, 12. März um 16 Uhr, eine unübliche, aber dafür familienfreundliche Zeit, das Rückspiel in Adendorf. Nutzt, solange es geht, den Vorverkauf, denn es wird voll werden. Es laufen, glaube ich, im Hintergrund diverse Wetten, ob es der AEC noch einmal schafft, in dieser Saison ausverkauft zu sein. Das wären dann 1750 Zuschauer. Also man kann hier nur raten, nutzt den Vorverkauf, sonst könnte es an der Kasse eventuell länger dauern oder im schlimmsten Fall sogar heißen, ist nicht. Michaela, wir sind fast am Ende. Du hast schon gesagt, dass dir Sport in seinen verschiedensten Ausprägungen ganz viel Spaß macht. Auch das Sport schauen, das Verfolgen anderer Sportarten. Wofür kannst du dich so jetzt speziell begeistern?
Ja, eigentlich ist es schwer zu sagen, wofür ich mich nicht begeistern kann. Also es ist echt, eigentlich, so, wie gesagt, sobald ich sehe, dass Emotionen, Leidenschaft dabei sind, dann kann ich mich für jede Sportart begeistern. Ja, ich glaube, momentan verfolge ich am meisten Volleyball. Na, Reitsport ist bei mir auch immer ein Thema aufgrund der eigenen Pferde.
Du hast Pferde, ich habe das vorhin schon, ja, okay.
Ja, ich habe drei eigene.
Wie machst du das zeitlich?
Ja,
also
können
wir jetzt noch den nächsten Podcast anschließen.
Keine Ahnung.
Das vertagen wir mal. Also ja, ich weiß, dass Reitsport unglaublich zeitintensiv ist. Und dann auch noch mit drei Pferden.
Ja, also es sind zweieinhalb. Eigentlich ist das ein von einer Freundin, aber
so, okay,
die braucht momentan ein bisschen Unterstützung und da helfe ich ihr sehr viel. Und dadurch, dass ich einen eigenen Stall habe, bietet sich das an. Nee, aber ansonsten, ja, es ist eigentlich jeder Sport. Ob das jetzt Handball ist, also auch die Meisterschaften, klar, da gucke ich immer mehr, wenn jetzt so große Events sind. Die
WM zum Beispiel.
Beispielsweise, genau, die habe ich schon relativ intensiv auch mitverfolgt. Ansonsten hier, die SVG Lüneburg ist natürlich auch immer mit
dann
dabei.
Würde ich dir vorschlagen, dass du die nächste Rubrik einfach mal für uns übernimmst.
Wow, das hat uns beeindruckt.
Für mich ist es so, dass das beste Spiel jetzt in letzter Zeit oder das, was mich am meisten geprägt hat, was ich mitbekommen habe, das Spiel von der SVG Lüneburg war vorgestern. Das war für mich abends nochmal ein bisschen Erholung nach unserem schlechten Spiel. Da habe ich gedacht, na gut, gucke ich da mal rein. Vielleicht spielen die ja besser, dann kann man wieder so ein bisschen die Emotionen aufnehmen. Und das war das Spiel SVG Lüneburg gegen Friedrichshafen, das sie ja echt beeindruckend gewonnen haben. Und das ist super spannend gewesen. Ich glaube, sie haben auch mal anders gespielt, also mit anderen Spielern als sonst, wenn ich das so richtig wahrgenommen habe.
Personell ein bisschen experimentiert.
Ja, also genau. Das weißt du wahrscheinlich.
Lukas Maser als Mittelblocker, Sander Kaczynski plötzlich als der Diagonalposition.
Ja, das weißt du wahrscheinlich besser als ich. Ich habe einfach nur gedacht, da stehen andere Menschen auf dem Feld.
Und zumindest in anderer Konstellation.
Ja, genau. Und auch das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil auch da wieder zum Vorschein kam, dass egal, wenn mal einer einen schlechten Tag hat, dann kommt eben ein anderer und übernimmt das mal. Aber man hat gemerkt, dass dieser Teamspirit weiterhin vorhanden war und die dann so ein wichtiges Spiel für sich entscheiden konnten. Und was nicht selbstverständlich ist, weil vorher hat man eben auch diesen psychologischen Aspekt, wenn man da vorher mal mit als Verlierer vom Feld geht, dann muss man da schon mal einen Hut vorziehen, dass die das geschafft haben.
War in der Tat ein klasse Spiel und man darf gespannt sein auf den Rest der Saison, auch da auf die Playoffs, die demnächst anstehen. Michaela, ganz, ganz lieben Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast. War sehr, sehr angenehm, dich hier bei uns zu Gast haben zu dürfen. Und wir drücken alle Daumen, dass das, was du dir vornimmst, sei es beruflich, sportlich, privat, so eintritt, wie du das gerne hättest. Und wir werden uns sicherlich nicht das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und es war sehr, sehr schön hier bei euch.
Dankeschön. Ja, und ihr da draußen, is there anybody out there? Wir hören uns dann wieder am 22. März. Dann, so ist es zumindest geplant, sitzen auch Uli und ich wieder hier gemeinsam und werden ein bisschen über den Lüneburger Sport sprechen. Bis dahin, bleibt gesund, macht Sport, schaut Sport und denkt immer dran, es lebe der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.